SWR 2 aus dem Land. Feature.
Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich eine solche Karriere machen würde. Ich weiß, mein Freund und Berater, der Peter Roth-Ehrang, der ja dann im selben Jahr, wo ich engagiert wurde, in Hamburg am Herzinfarkt starb, der hatte mir gesagt, Junge, du solltest das unbedingt machen, du hast das Zeug dazu, in Hamburg so in der zweiten Reihe zu sein und in Mannheim in der ersten.
Der Mensch, ein Abgrund. Ansichten des Opernsängers Franz Grundheber von Ulrich Teusch.
Diese Voraussage war für mich so überwältigend, dass ich dachte, meine Güte, glaubt ihr das wirklich? Also ich konnte es kaum glauben. Dass es dann aber wesentlich übertroffen wurde später, ist für mich ein Traum und ist ein Geschenk, das ich nie erwartet habe.
Gilda! Mia Gilda! Emma!
Das war live aus der Metropolitan Opera New York, die Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi mit Andrea Rost, Franz Grundheber und Ramon Vargas in den Hauptrollen.
First of Verdi's three triumphant middle period operas, all three of which we have now broadcast this season and coming on stage now. Here are Ramon Vargas, Andrea Rost, Franz Grundheber, Graciela Araya and Eric Halvorsen bowing together at the moment. Ramon Vargas, the Duke, Andrea Rost, Gilda, Franz Grundheber, Rigoletto.
Das war im März 1999. Für Franz Grundheber ein Triumph und eine Ehre. Als erster Deutscher überhaupt sang er an der Metropolitan Opera in New York die Titelrolle in Giuseppe Verdis Rigoletto. Nur einige Wochen später trat er am selben Haus als Wozzeck auf, in Alban Bergs gleichnamiger Oper. Die Figur des Wozzeck hat Franz Grundheber jahrzehntelang begleitet. In 11 verschiedenen Inszenierungen hat er sie verkörpert, sie zweimal auf CD eingesungen. Der Wozzeck ist vielleicht die Rolle seines Lebens. Doch auch in vielen anderen Baritonpartien hat Grundheber reüssiert oder Maßstäbe gesetzt. Allein an der Hamburgischen Staatsoper, wo er 1966 debütierte, trat er in über 120 verschiedenen Rollen auf. Eine rekordverdächtige Zahl.
Ich bin der Meinung, dass Herr Grundheber zu den ganz großen Künstlerpersönlichkeiten der, sagen wir das jetzt mal pauschal, zweiten Hälfte des vergangenen und auch dieses Jahrhunderts zählt. Also ich würde ihn ohne weiteres in eine Reihe mit Dietrich Fischer-Dieskau, mit Hermann Brey zählen. Es gibt heute kaum ein großes Haus weltweit, an dem Franz Grundheber nicht gesungen hätte, wobei sich natürlich Hamburg und die Wiener Staatsoper vielleicht als die zwei wichtigsten Häuser herausgebildet haben, aber Salzburger Festspiele, Metropolitan Opera, San Francisco, das ist schon eine sehr, sehr internationale Karriere geworden.
Der Opernmanager und Stimmexperte Josef Husek. Er kennt, beobachtet und begleitet Franz Grundheber seit 3 Jahrzehnten. Im Sommer 2005 wurde Husek Direktor der Hamburgischen Staatsoper. Jenes Opernhauses also, dem Grundheber bis heute durch einen Gastvertrag eng verbunden ist.
Ich kenne Grundheber seit 1973 und einer meiner ersten Eindrücke war, dass nach Hamburg sehr viele italienische Stars engagiert wurden. Damals wurde auch für Gastsänger sehr viel Geld ausgegeben. Und ich kann mich erinnern, dass ich in einem meiner ersten Artikel geschrieben habe, ich könnte nicht verstehen, dass Hamburg mittelprächtige Italiener engagiert für hohe Gagen und einen sehr, sehr guten jungen deutschen Bariton im Ensemble hat. Und das war Franz Grundheber.
Jürgen Kesting, Musikjournalist. Der Callas-Biograf und Verfasser eines großen Sängerlexikons gilt in der Opernszene als Autorität. Bei Sängern sind seine Kritiken gefürchtet. Umso wertvoller ist sein Lob.
Ich glaube, dass er international, das sieht man auch an den vielen Verpflichtungen, heute mit an der Spitze ist. Er kommt jetzt in den Herbst der Karriere. Dann ist es ohnehin eine Sensation, wenn einer noch so stimmlich auf der Höhe ist. Also die Dauer von Grundhebers Karriere ist schon etwas ganz Außerordentliches. Darin zeigt sich schon ein großer Rang.
Nach denkwürdigen Opernauftritten Grundhebers befragt, sind Jürgen Kesting und Josef Hussek um Beispiele nicht verlegen.
Salzburg zum Beispiel, Liebe der Danae, was wirklich grandios war. Dann hier in Hamburg Parsifal, es war eine eminente Produktion. Ich fand ihn auch jüngst imponierend als Simone Boccanegra. Ich habe ihn sehr gut als Rigoletto in Erinnerung. Sein Scarpia hat mir immens imponiert. Also das waren alles mit großem Kunstverstand erarbeitete Rollen, darstellerisch sehr konzentriert. Der Mann weiß auch, was er auf der Bühne macht.
Das fällt zusammen mit den Partien, die auch Franz Grundheber selbst als seine wichtigsten Partien ansieht. Das ist natürlich der Wozzeck, das ist der Simon Boccanegra. Und das ist für mich persönlich, ich werte jetzt hier ein bisschen, vor allem der Barak in Die Frau ohne Schatten.
Als Franz Grundheber an der New Yorker Met auftrat, war er bereits über 60. Seine internationale Karriere hatte vergleichsweise spät eingesetzt und entsprechend spät ihren Zenit erreicht. Dass sie überhaupt zustande kam, ist einer Kette glücklicher Zufälle zu verdanken. Geboren wurde Grundheber 1937 in Biewer, einem kleinen dörflichen Vorort von Trier. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Der Vater war Dreher, die Mutter Blumenbinderin. Die Eltern wollten, dass aus ihrem Sohn etwas Besseres würde und schickten ihn nach Trier aufs Gymnasium. Der Erfolg hielt sich in Grenzen. In der Quarta drehte Grundheber eine Ehrenrunde. Das Abitur schaffte er erst im zweiten Anlauf.
Ich habe heute noch einen Horror vor dieser Zeit und vor den Lehrern, vor diesen prügelnden Lehrern, die wir hatten auf dem Gymnasium dort, wirklich prügeln. Ich könnte also 3, 4 aufzählen, die Spezialitäten der Einzelnen, die zugeschlagen haben, wie ich weiß nicht wie, und die das Selbstbewusstsein eines jungen Menschen damals kaputt machen hätten können, wenn ich nicht gleichzeitig als Hilfe gehabt hätte, meine Erfolge zum Beispiel im Sport und meine Geborgenheit mit der katholischen Jugend, mit der Jugendbewegung, mit den Gruppen, die wir hatten, mit den Ferienlagern und Zeltlagern und Ähnliches. Und das war die Geborgenheit, die ich von zu Hause und auch von dem Ambiente dort bekam, was mir geholfen hat, das zu überwinden. Obwohl ich mir heute noch graut, wenn ich an dieser Schule vorbeigehe.
Doch immerhin, ein paar Lehrer gab es damals, die auf seine intellektuelle Entwicklung positiv einwirkten. Insbesondere an zwei kompetente und engagierte Deutschlehrer erinnert sich der Sänger gerne und mit Dankbarkeit. Denn sie weckten sein Interesse an Literatur und am Schauspiel. Die Musik freilich blieb zunächst außen vor. Als er 18 wurde, hatte Grundheber zwar schon viele Stücke am Trierer Theater besucht, doch die Oper völlig gemieden.
Ich war im Kirchenchor, also Palestrina und solche Sachen gab es schon. Aber ich hatte keine Anstöße von meinem Elternhaus her, was klassische Musik anging. Aber ich bekam dann diese erste Freikarte für die Zauberflöte im Stadttheater und saß in dieser ersten Opernaufführung relativ gelangweilt, weil ich dachte, es ist schlechtes Theater. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das Erastro auftrat, und das war eben dieser Peter Roth-Erang, von dem ich nichts wusste, der vom Nachbardorf kam aus Erang, der schon in Bayreuth gesungen hatte, der in Berlin engagiert war, der seine Eltern besucht hatte und diesen Besuch verbunden hatte mit einem Gastspiel am Stadttheater Trier. Und als der anfing zu singen, kriegte ich also eine Gänsehaut nach der anderen, weil da eine Stimme diesen Raum zum Schwingen brachte, mich zum Schwingen brachte. Und der mir mit den Schwingungen dieser Stimme mitteilte, was er mir mitteilen wollte. Eine Gänsehaut nach der anderen, und als ich nach Hause ging und in meinem kleinen Kämmerlein neben dem Elternschlafzimmer, wo eine Zinkbadewanne stand, die Zinkbadewanne wurde einmal in der Woche mit heißem Wasser aufgefüllt, dann kamen erst die Kinder rein und dann die Eltern. Also diese Zinkbadewanne war vielleicht durch die Verstärkung der Akustik in diesem Raum mitverantwortlich, dass ich plötzlich glaubte, als ich versuchte, den zu imitieren, diesen Sänger, dass aus mir etwas herauskam, was fünfmal so groß war als vorher. Aber mein Vater klopfte auch sofort gegen die Wand, gegen Mitternacht, und rief, also, ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen, Ruhe. Und so entdeckte ich meine Stimme.
Schon bald verlagerte er seine Gesangsübungen in die Bieverer Ortskirche. Die Grundhebers wohnten damals über einer Bäckerei und Jakob Zimmer, der Sohn des Bäckers, spielte aushilfsweise Orgel.
Wir sind von da an dann regelmäßig, wenn niemand in der Kirche war, in die Kirche gegangen. Und ich habe also von Oasis und Osiris in der Kirche bis zu Die Himmel rüben und Ave Maria und So nimm denn meine Hände dann gesungen. Sehr schnell wurde ich dann engagiert für Hochzeiten und für Kindtaufen und für Beerdigungen. Und als dann nach 3 Monaten ungefähr jemand kam und sagte, dieser Peter Roth-Erang, dem habe ich von dir erzählt, nimm dein Fahrrad und fahr mal hin und sing dem vor. Ich nahm also das Fahrrad, fuhr dahin, sang ihm vor, im Elternhaus, wo er gerade Holz am Hacken war davor. Ich habe ihm die beiden Sarastro-Arien vorgesungen und dann sagte er, hast du was Höheres? Und es war alles a cappella, weil er spielte auch nicht Klavier, aber ich wusste, wo die Sachen anfingen, konnte mir den Ton holen. Und es hat ja Ave Maria von Bach Gounod. Und ich nahm mir den Ton, er sagte, das ist nicht richtig, das ist zu hoch. Jetzt sage ich, wir hatten nur die Tenorausgabe. So sang ich also bis zum hohen H, das Ave Maria. Und er hat einen großen Brief an meine Eltern geschrieben, hat sich mit ihnen auch in Verbindung gesetzt, sie, mein Vater, getroffen und gesagt, ich sei ein solches Talent, ich sollte unbedingt Gesang studieren, aber erst das Abitur fertig machen. Und so begann das. So begann es.
Peter Roth-Erang, ein Bassist, der gerade selbst zu einer großen Sängerlaufbahn angesetzt hatte, aber schon bald, im Alter von erst 40 Jahren, starb, er wurde zum Mentor Franz Grundhebers, ermutigte ihn, vermittelte Kontakte, ließ nicht locker. Doch Geld für eine Gesangsausbildung war nicht da. Und auch sonst gab es Widerstände.
Abgesehen davon, dass die Dorfkinder vor meinem Haus standen und meine Gesangsübungen imitierend mich verspotteten, ich meine, 90% der Leute haben gesagt, der spinnt ja, Opernsänger werden. Ich meine, das ist ja auch für meine Eltern war es furchtbar schwer, das zu akzeptieren, dass sie mich zum Abitur gebracht hatten und dass ich also nun so einen Beruf ergreifen wollte. Aber sie haben es dann doch akzeptiert und auch mich weiter unterstützt darin, meine Mutter vor allen Dingen. Mein Vater hatte eher Sorgen, war ein liebevoller Vater aber einer, der immer Sorgen hatte, sich Sorgen machte und pessimistisch war in Bezug auf das, was, wie wird er mal sein Brot verdienen, nicht?
Zunächst fuhr Grundheber notgedrungen zweigleisig. Ohnehin musste er nach dem Abitur erst einmal zur Bundeswehr. Er verpflichtete sich auf 3 Jahre und hielt sich die Option für eine Pilotenausbildung offen. Zugleich saß er jede freie Minute in Opernhäusern. In München, wo er die Offiziersschule besuchte, in Hamburg, wo er später stationiert war. Und wenn er auf Heimaturlaub in Trier war, besuchte er Manfred May.
Ich kenne ihn, ich würde jetzt mal sagen, seit dem 15., 16. Lebensjahr. Wir waren zwar an verschiedenen Gymnasien, aber über die Schulmannschaften im Handball und über die Vereinsmannschaften wurden wir sportliche Gegner. Ich konnte nicht gut werfen, aber gut rennen und klammern und boxen. Und Franz konnte unheimlich toll werfen, war ein gefürchteter Torjäger. Und so wurde ich immer auf den Franz als Spezialbewacher angesetzt. Und aus dieser Spezialbewachung ist dann so eine musikalische Freundschaft geworden. Als er nämlich in München war, das war wohl nach dem Zauberflötenerlebnis, kam er, wenn er Urlaub hatte, immer bei mir vorbei und ich habe korrepetiert und mit ihm gesungen.
Mittlerweile verbindet die beiden eine Lebensfreundschaft. May leitet seit 4 Jahrzehnten den renommierten Trierer Konzertchor, bei dem Grundheber seit 1974 regelmäßig als Solist auftritt.
Als er zum ersten Mal da war, ich war gerade im Studium, hatte meine erste Arie einstudiert und sang sie dem Franz vor. Eine Gluck-Arie, weiß ich noch wie heute, Nel Dolce, Del Oblio. Da sagte er zu meiner Mutter, wenn ich doch mal so singen könnte wie ihr Sohn.
Nach 3 Jahren wagte Grundheber den Sprung. Er investierte die 6.000 Mark Abfindung, die er von der Bundeswehr bekam, in seine Gesangsausbildung. Zusätzlich hatte er noch einen Halbtagsjob. Von der Stadt Hamburg bekam er ein kleines Stipendium. Und er lernte Herbert Paris, den Verwaltungsdirektor der Staatsoper, kennen. Paris vermittelte ihm einen Studienaufenthalt an der damals größten Musikhochschule der USA in Bloomington, Indiana. Dort absolvierte Grundheber eine stark praxisbezogene Ausbildung. In Margaret Horshaw fand er eine großartige Lehrerin und er machte in dieser Zeit immense Fortschritte.
So kam also ich dann 1966 im August, September zurück, kämpfte in Hamburg dann 6 Wochen lang mühsam um mein Vorsingen, schaffte es dann endlich am 13. Oktober um 13 Uhr. Und als ich dann Liebermann vorgesungen hatte, kam er auf die Bühne und meinte, ich kann Ihnen leider keinen Einjahresvertrag geben. Und ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich ein ganzes Jahr warten, um in ein anderes Engagement zu kommen, weil Vorsingen sind normalerweise im November, Dezember für das nächste Jahr. Aber einen 2-Jahres-Vertrag, meinte er.
Dass Rolf Liebermann, der Intendant der Hamburgischen Staatsoper, dem Opernanfänger ohne Provinzerfahrung einen Vertrag gab, war ungewöhnlich. Und für Grundheber ein großer Erfolg. Doch das Brot der frühen Jahre war hart. Er war nun zwar Solist an der Staatsoper, doch seine Gage betrug gerade einmal 1/3 dessen, was ein Chorsänger verdiente. Franz Grundheber war im Dauereinsatz, sang im 2. Jahr über 160 Vorstellungen, darunter viele kleine Wurzen, wie man unter Sängern Kleinstrollen nennt. Und auch wenn es sich um mittlere oder gar große Partien handelte, litt er unter dem Handicap, dass die Premieren mit internationalen Stars besetzt wurden und er lediglich zur Hausbesetzung gehörte. Er schaute bei den Proben der anderen zu, hatte auch seine Korrepetitoren im Haus, doch in der Regel bekam er keine eigenen Orchesterproben. Die Ergebnisse konnten sich zwar meist hören und sehen lassen, überwältigend oder einzigartig waren sie aber nicht. Wozu er fähig war, konnte Grundheber erst knapp 15 Jahre später zeigen, als die Zahl auswärtiger Engagements zunahm und er auch in Hamburg eigene Premieren erhielt. Jetzt hatte er die Möglichkeit, sich seine Rollen über mehrere Wochen gründlich zu erarbeiten. Jetzt konnte er seine große Stärke voll ausspielen. Komplexe Charaktere sängerisch und darstellerisch auf die Bühne zu bringen.
Seine Karriere begann spät, eigentlich erst zwischen 40 und 50. Und so hatte er eine lange Phase des Aufbaus und der Schonung, in kleineren Partien und hatte von Hamburg aus dann auch die Gelegenheit, neue Partien an kleineren Häusern erst einmal auszuprobieren, bevor an den großen Häusern die Weltpresse über ihn herfällt. Und dieser kontinuierlich in Verbindung mit seiner unglaublichen, körperlichen, gesunden, kraftvollen Art und seinem Erscheinungsbild dazu, hat dazu geführt, dass seine Karriere in der späten Zeit dann diese Leuchtkraft erhalten hat und sich bis heute hält.
Nach 18 Jahren hatte Grundheber die Top-Position in Hamburg erreicht, suchte sich seine Partien aus, war an anderen Häusern ein begehrter Gast.
Und dann entschied ich mich, nach dieser Zeit hier zu kündigen, was sehr ungewöhnlich war, weil ich unkündbar war. Alle sagten, wieso machst du das? Und ich hatte vorher gesehen, wie schwer es ist, dann in so einem Haus, in dem man dann aufgewachsen ist, groß geworden ist, wieder alt zu werden. Ich hatte gesehen, wie deprimiert ältere Kollegen waren, die natürlich unkündbar waren, aber was bedeutet Unkündbarkeit, wenn man dann diese Leute wieder reduziert, dass man sie also wieder auf die kleinen Rollen setzt? Und das ist furchtbar. Ich entschied mich damals ganz bewusst dafür, frei zu gehen, nicht beschäftigt werden zu müssen in meinem Haus, sondern gefragt zu sein in meinem Haus. Das war für mich das Entscheidende. Nur dann wollte ich irgendwo, wenn ich älter werde, singen, wenn meine Qualität wirklich noch so ist, dass sie mich wollen.
Grundheber löste seinen Vertrag. Dennoch ist die Hamburgische Staatsoper so etwas wie sein Stammhaus geblieben. Und die Stadt Hamburg ist zu seiner neuen Heimat geworden. Hier lebt er mit seiner zweiten Frau, einer Germanistin. Seit 20 Jahren sind die beiden zusammen. Sie hat sich von ihrem Lehrberuf beurlauben lassen und teilt das unstete Leben ihres Mannes. Ein Leben aus dem Koffer, im Hotel, im Flugzeug. Jeder der beiden hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht, alle inzwischen erwachsen und aus dem Haus. Fast verwunschen wohnen die Grundhebers. In einem Hamburger Außenbezirk, versteckt in einem kleinen Wäldchen. Ihr zauberhaftes Refugium haben sie im Laufe der Zeit hier und da umgebaut und erweitert. Die geschmackvolle Einrichtung zeugt von den Interessen des Ehepaars. Literatur, Malerei, bildende Kunst, dazu die Souvenirs und Geschenke, die sich während einer langen Opernkarriere so ansammeln. Der private Lebensstil ist bescheiden, unprätentiös. Zwar ist es unverkennbar, dass Franz Grundheber es auch materiell zu etwas gebracht hat, doch die Bodenhaftung hat er nie verloren. Und auch die Anhänglichkeit an seine alte Heimat, an Trier, ist ungebrochen.
Ich habe schon eine doch starke Verbindung zu meiner Heimat. Man hat nicht mehr das gleiche Gesprächsthema mit den guten alten Freunden aus der Sandkiste oder aus dem Sportverein, aber man spürt die Herzlichkeit und das Zugewandte dieser Menschen und ich fühle mich extrem wohl in Trier. Nicht jetzt nur als Opernsänger, sondern auch mit alten Freunden.
Regelmäßige Auftritte in Trier waren und sind für Franz Grundheber trotz seines engen Terminkalenders eine Selbstverständlichkeit. Wie sein großer Mentor Peter Roth-Ehrang hat er seine Beziehungen zur Region nie abreißen lassen. Und die Menschen dort erwidern seine Anhänglichkeit. Mais Konzertchor arbeitet mit einer ganzen Reihe hochkarätiger Solisten zusammen. Doch das Verhältnis zu Franz Grundheber ist etwas Besonderes.
Also das war von Anfang an ein Herz und eine Seele und das ist so geblieben. Die freuen sich, wenn ich Franz Grundheber als Solisten ankündigen. Nicht nur, weil sie wissen, dann ist das Echo in der Heimatstadt noch viel größer, sondern auch, weil er zu allen ganz natürliches Gebaren hat. Wir zahlen ihm die Fahrt, wir zahlen ihm die Unterkunft, wenn er nicht bei Freunden schläft, und das Leihfahrzeug und alles andere, das schenkt er uns.
Nur dann nach 8 oder 10 Jahren habe ich gedacht, mein Gott, ich habe zwar alles, aber das, was ich da höre bei den italienischen Stimmen, bei Cappuccilli, bei Proson, wie die Stimmen strömen, wie das hinströmt, wie ein wunderbarer Strom von Klang mit in Bewegung ist, wie ein Cellospieler seine Finger bewegt, in einem Vibrato bewegt, damit der Ton einen Fluss kriegt, all das vermisste ich bei mir. Die Stimme war zu steif, es war mehr wie Trompete oder wie ein Blasinstrument und nicht wie ein Streichinstrument. Und dann habe ich ganz bewusst mir überlegt, woran das liegt, dass es wahrscheinlich an der Atemführung liegt, an der Behandlung der Stütze, der Atemstütze und so weiter, und habe auf eigene Faust daran gearbeitet und habe auch den Weg gefunden dahin und bin eigentlich inzwischen der, oder war inzwischen der, so lange wird es ja noch nicht mehr gehen in meinem Alter, aber der doch in den letzten 10, 15 Jahren der einzige deutschsprachige Sänger, der international italienisches Repertoire gesungen hat.
Das technische Rüstzeug hatte sich Grundheber während seines Studiums in Amerika angeeignet. Der Rest war harte, selbstkritische Arbeit. Wenn er nach seinem Gesangslehrer gefragt wird, gibt er die scherzhafte Antwort, er habe den besten Lehrer überhaupt. Der sage ihm unbarmherzig die Wahrheit. Sein Name sei Professor Walkman. Immer wenn er auf der Bühne steht, hat Grundheber ein kleines Aufnahmegerät dabei, das ohne jeden Anflug von Schmeichelei dokumentiert, was er sängerisch leistet. Oder eben auch nicht. Er unterwirft seine Arbeit einer permanenten Selbstkontrolle, sucht detektivisch nach Fehlern und Defiziten.
Mein großes Talent ist, zu analysieren. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass wenn ich heute in die Oper gehe und Sänger höre, bin ich nicht mehr in der Lage zu sagen, oh, was singt der toll, sondern ich sage, warum singt der so toll? Was macht der? Und versuche das zu analysieren. Umgekehrt, wenn ein Kollege oder eine Kollegin Probleme hat, versuche ich zu analysieren, was macht sie falsch? Was könnte der Grund sein, dass sie diese Probleme hat? Und von daher lerne ich auch.
Franz Grundheber hat im Laufe der Jahre beharrlich und klug an und mit seiner großen Stimme gearbeitet. Seinen Gesang technisch perfektioniert. Das heben Jürgen Kesting, Josef Husek und Manfred May einhellig hervor. Zugleich ist er, wie einige andere große Sänger, von der Natur mit einem unverwechselbaren Timbre beschenkt worden. Und das heißt, seine Stimme besitzt einen hohen Wiedererkennungswert.
Das ist die wichtigste Qualität, die ein Sänger überhaupt haben kann. Also wenn ich eine Stimme sofort so wiedererkenne wie ein Gesicht oder wie ich die Stimme eines engen Verwandten am Telefon wiedererkenne, ist es ein ganz wichtiger Faktor. Es ist ein kerniger, vom Timbre her nicht unbedingt ganz italienischer, aber mit genügend Italianità vom Ausdruck her, eine kernige, kraftvolle, sehr virile Stimme mit einer guten Höhe, einer sonoren Tiefenlage. Also die Qualitäten sind rundum da. Es ist für meinen Geschmack keine Stimme, die beim ersten Hören diesen balsamischen Klangeindruck hinterlässt, wie meinetwegen ein Ettore Bastianini oder Renato Bruson. Die waren von der Textur her, wenn man es mit einem Stoff vergleichen will, samtiger oder seidiger, diese Stimmen. Aber sobald ein Sänger etwas älter wird, sobald er aus dem Alter des jungen Mannes in das Alter des Wirr, im römischen Sinne, des Mannes hineinkommt, ist ja eine auch etwas kräftigere, rauere Qualität, rau nicht im negativen Sinne. Also wo mehr Kern da ist oder wenn sie etwas körniger ist, ist das ja eine Qualität, die eher positiv wirken kann.
Für mich ist er wirklich ein Exponent des sogenannten deutschen Legatos. Er versteht es als deutscher Sänger mit der Legato-Kultur, das heißt also mit gebundenen Tönen auf Linie singen und nicht einzelne Töne hintereinander herausblöken, sondern immer den klassischen italienischen Schöngesang vor Augen haben und vor allem auch im Kopf und in den Ohren haben. Und ich glaube, jede Musik, und da soll man nicht sagen, moderne Musik unterscheidet sich von romantischer oder klassischer Musik, jede Musik kann man mit schöner Stimme singen. Und Franz Grundheber singt eine Partie immer mit dieser Belcanto-Qualität.
Man merkt ihm an, dass er bis in die kleinste Silbe hinein genau weiß, wie er artikuliert. Das heißt, er ist jemand, der seine Partie analytisch sehr genau, offenbar Note für Note, so durcharbeitet, dass eine sinnvolle Phrasierung entsteht. Und nur wenn ich mit einem Legato, also mit einem Klangstrom singe und eine lückenlose Verbindung von Silbe zu Silbe und von Wort zu Wort habe, liege ich beim Singen über dem Orchester. Und das hat er offenbar auch durch sein sorgsames Selbststudium erreicht.
Sie geben keinen Weg, sie
anderes verdient. Was ist verdient auf dieser Welt? Verdient ist nichts. Abbringen sieht er nicht für einen Kerl wie mich. Aber geschenkt hätte ich gerne einen so einen halben Blick, geht nur hinaus, sie hat gar nichts gemeint, als ein Glas Wasser haben. Wenn sie nur spottet, wenigstens ist doch schon eine Gnade, das weiß Gott.
Das ist das Unglaubliche an seiner Stimme, finde ich, dass er aufmacht und die Stimme kommt und kommt. Und wenn sie nach oben geführt wird, wo andere meistens anfangen, eng zu werden, da geht sie auf wie ein Sonnenaufgang. Und das ist das Unglaubliche an dieser Stimme.
Zu beschreiben, was ein Sänger kann, ist das eine. Aber wie beschreibt man, was er nicht kann? Wo liegen die Grenzen des Opernsängers Franz Grundheber?
Den perfekten Sänger hat es nie gegeben. Aber bei ihm sind Grenzen eigentlich nicht spürbar, weil er nicht jenseits seiner Mittel singt. Er geht nicht über dieses Mittel hinaus. Und diese Vernunft walten zu lassen, das ist heute manchmal bei einigen Sängern nicht mehr der Fall. Und da hat Grundheber eben genau gewusst, wenn ich mir die Noten ansehe, weiß ich das und das kann ich singen.
Also es gibt durchaus interessante Figuren, die ich nicht singe, weil ich glaube, meine Stimme ist nicht ideal dafür. Oder ich kann in dieser Figur oder in dieser Rolle nicht die Positive meiner Stimme einbringen, die, ich will jetzt nicht sagen einzigartig sind, aber sich unterscheiden von vielen anderen Sängern, die zum Beispiel einen Pizarro singen können oder einen Courvenal singen können und auch einen Telramund singen. Natürlich könnte ich das auch singen, aber das, was meine Stimme zu etwas Besonderem macht, kann ich da nicht einbringen. Es gibt die lyrischen Passagen nicht, es gibt die Farbigkeit der Stimmbehandlung, die Legato-Linien, die Belcanto-Linien, diese Dinge sind nicht drin, deswegen singe ich dann gewisse Rollen nicht.
Geduld ist ein ganz wichtiger Faktor in diesem Beruf, genauso wie das Wort Nein sagen ein wichtiger Faktor ist. Und ich glaube, Franz Grundheber hatte in seiner Berufslaufbahn sehr viel Geduld, konnte warten, bis die Zeit für die jeweiligen Rollen, Aufgaben, Herausforderungen reif war und somit auch diesen Aufgaben eher gewachsen war. Und ich glaube, er hat in seiner Karriere auch sehr, sehr oft Nein gesagt zu Rollenangeboten, die zu diesen Zeitpunkten nicht die richtigen für ihn waren.
Also zum Beispiel Hans Sachs war eigentlich eine Traumrolle, die er mal gerne gemacht hätte. Und dann hat er aber zeitig gemerkt, nein, das ist keine Partie für mich.
So wichtig der schöne Klang einer Stimme ist, er allein macht noch keinen guten Opernsänger. Dazu bedarf es eines spezifischen Gesangsstils. Für Jürgen Kesting das entscheidende Kriterium bei der Beurteilung eines großen Sängers.
Stil ergibt sich immer erst aus der perfekten technischen Beherrschung des gegebenen Materials, ob ich Wagner oder Verdi singe. Die Technik des Singens bleibt im Prinzip weitestgehend gleich, aber die Manier des Komponisten ist jeweils unterschiedlich. Also muss ich bei einem Sänger beachten, wie löst er bestimmte technische Probleme und kommt dadurch zu einem Stil. Und das ist allemal wichtiger als nur der schöne Klang einer Stimme. Wer nur vom Klang einer Stimme besoffen ist, zeigt eher einen morbiden Zustand des Geistes. Nur Klang und Gedanke ergeben eine Sinnvermittlung beim Singen. Und ich glaube, dessen ist sich Grundheber sehr, sehr genau bewusst.
Bevor jemand lossingt, muss er den Gedanken haben. Er muss wissen, jetzt will ich das sagen. Und wenn ich einen Sarastro sehe, der sagt, du wirst sehen, wie ich mich an deiner Mutter räche und beginnt dann zu singen und in dem Augenblick verändert er sich, weil er singt. Nein, er muss sagen, in Singen in diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht. Und ist ein Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur Pflicht, indem er die Pamina anguckt oder vielleicht ihre Hand nimmt. Und dann wandelt er an Freundes Hand und dann geht der Blick ins Publikum hinein und also man sucht sich den Platz 27 da in der 16. Reihe aus und beginnt es dorthin zu singen und fokussiert das andere dorthin auf Platz 32 im ersten Rang und so weiter. Man nimmt das Publikum mit ein und das sind Dinge, die rein von der Technik her funktionieren. Und man kann diese Sachen auch jemandem beibringen. Es ist nicht nur so, dass man hat Ausstrahlung und man hat sie nicht. Es gibt auch eine Technik, die zu vermitteln ist.
Wie er auf die Bühne kommt und was er auf der Bühne verkörpert, hat eine große Präsenz. Man merkt, das ist nicht einer, der über eine Rolle berichtet, sondern der in der Rolle drin ist. Aber dieses mit großem Kalkül. Die Tränen des Schauspielers oder auch jede Gäste kommen aus dem Verstand. Und er ist einer, der spontan wirkt, aber doch mit sehr, sehr viel Kalkül arbeitet. Kalkül nicht negativ gemeint, sondern mit einem Kunstverstand arbeitet und das ist sorgsam vorbereitet. Und das ist für mich eine der größten Qualitäten.
Gleich zu Anfang meiner Karriere hier, wo ich eine sehr schöne Baritonrolle in einer Uraufführung, Die Reise hieß die Oper von Werle, zusammen mit Ragnar Ulfung, ein norwegischer Tenor, ein wunderbarer Kollege auch und toller Darsteller. Wir beide waren das Freundespaar, das durch die ganze Oper durchging. Und es war zeitweise sehr traurig und ich weiß, ich habe mich da noch hineingesteigert manchmal. Und ich weiß, in einer Szene war ich immer ganz nah dabei, dass mir die Tränen kamen. Und dann kam auch schon mal in der Vorstellung, kamen mir dann Tränen. Und der hat mich dann später mal zur Seite genommen und hat gesagt, Franz, das darf dir nie passieren. Du musst das Publikum zum Weinen bringen, aber in dem Augenblick, wo du selber weinst, wo dir selber Tränen kommen, ist deine Ausstrahlungskraft nicht so stark, wie sie sein sollte, weil du zu sehr selber involviert bist. Das ist also auch eine interessante Erfahrung.
Im Herbst 2006 feierte Franz Grundheber sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Zugleich verlieh ihm die Hamburgische Staatsoper die Ehrenmitgliedschaft, eine Auszeichnung, die unter den lebenden Sängern nur Placido Domingo zuteil geworden ist. Ein Interview, das Grundheber der Staatsopernzeitschrift aus diesem Anlass gab, ist mit einem Zitat überschrieben. In jeder guten Stimme färben sich Lebenserfahrungen ab.
Wenn ich nicht bestimmte Lebenserfahrungen, Liebeserfahrungen, Leiterfahrungen gemacht habe, fehlt mir was. Wenn Gesang per Definition im Nah Wagner Ausdruck menschlicher Leidenschaften ist, muss ich doch was kapiert haben. Jede große Arie, vor allem jede Liebesarie, ist ein säkularisiertes Gebet. Also wenn ich das nicht begriffen habe, werde ich das nie vermitteln können.
Das hat vor allem mit Lebenserfahrung zu tun. Ich habe dem Herrn Grundheber nach der Hamburger Premiere von Simon Boccanegra, also eben einer seiner ganz wichtigen Rollen, gesagt, Herr Grundheber, ich habe heute durch Sie auf der Bühne über das Leben mehr erfahren, als uns das Leben manchmal selbst erzählen kann. Dass man Dinge, tragische Dinge des Lebens, die ja auch immer wieder passieren durch alle Epochen, alle gesellschaftlichen Schichten und Schicksale hindurch, in dieser Fokussierung, in dieser Konzentrierung dieses Opernabends in einer solchen Deutlichkeit erlebt hat, dass man sagt, die Bühne ist wirklich die Welt im Kleinen und die Bretter, die die Welt bedeuten, nicht nur für die Künstler, die auf diesen Brettern stehen, sondern auch als Spiegel, was in der Welt möglich ist.
Im zweiten Jahr, als ich hier in Hamburg engagiert war und schon ein paar bessere Rollen gesungen hatte, kam ein alter, verdienter, vor dem Krieg auch berühmter Sänger zu mir, der auch in Hamburg nach dem Krieg noch gesungen hat, Mathieu Alasmeier. Ein wunderbarer Darsteller, der mich zur Seite nahm und sagte, Herr Grundheber, haben Sie mal einen Augenblick Zeit, ich wollte mit Ihnen reden. Und er sagte also, ich habe jetzt einige Sachen von Ihnen gehört und das ist so erfolgsversprechend, dass ich Ihnen einen Rat geben möchte. Singen Sie das schwere deutsche und italienische Repertoire auf keinen Fall vor 40. Wenn Sie das tun, dann haben Sie die größten Chancen, dass Ihre Stimme sich bis zu diesem Zeitpunkt technisch so entwickelt hat, dass Sie sich nicht wehtun mit diesem Repertoire. Wenn Sie so lange gewartet haben und Sie sind dann nachher Mitte 50 und die Stimme funktioniert noch, dann wissen Sie, wovon Sie singen. Dann haben Sie Tod und Krankheit und Enttäuschung und Verzweiflung und all diese Dinge erlebt. Vielleicht ist Ihnen ein Kind gestorben, vielleicht ist Ihnen die Frau weggelaufen, vielleicht haben Sie eine unglückliche Liebesbeziehung. Von all diesen Dingen haben Sie im Leben erfahren. Und dann sind sie in der Lage, von all diesen Dingen zu singen.
Der Mensch ist ein Abgrund, es schwindet einen.
Baritone sind fast immer Gescheiterte oder Scheiternde, was auch das ungeheuer Interessante an diesen Figuren ist. Es gibt kaum Baritonpartien, die positiv enden, jetzt im klassischen, im schwereren Fach. Es sind alles Charakterfiguren, die scheitern. Amonasro, Rigoletto, Germont, eigentlich eine tragische Figur, der schuld ist am Tod von Violetta. Iago, Scarpia, der fliegende Holländer, Amfortas, Borromeo in Palestrina, ein fürchterlich Scheiternder, der so schuldig ist an dem Zustand von Palestrina dann, den er selber foltern ließ. Diese Figuren sind unabhängig vom Alter und sind für mich viel interessanter als positive Gewinnertypen.
Grundhebers Bühnenpräsenz, seine sängerische und darstellerische Intelligenz prädestinieren ihn für solch abgründige Charaktere. Für die Gescheiterten, die Schuldigen, die Verlorenen. Es ist gewiss kein Zufall, dass der Soldat Franz Wozzeck zur größten Bühnenrolle Franz Grundhebers geworden ist. Wozzeck, ein Erniedrigter und Beleidigter, ein Geschundener und Betrogener, ein Opfer, das zum Täter wird, ein Verzweifelter, der sein Liebstes tötet und an der Welt zugrunde geht. Das kann nur überzeugend singen, wer weiß, wovon er singt. Doch gerade dieses Wissen unterscheidet den Darsteller des Wozzeck von der Figur, die er verkörpert.
Wenn man ein Wozzeck wäre oder in der Situation wäre wie Wozzeck, könnte man Wozzeck nicht spielen. Man muss diese Distanz haben. Auf die Suche gehen nach der Figur ist viel interessanter, als zu sagen, ich bin es und ich möchte jetzt so reagieren und agieren, als wenn ich es wäre. Nein, man muss sagen, ich bin Franz Grundhebers und was für einen tollen Beruf habe ich, dass ich jetzt all diese Facetten dieser Figur versuche herauszufinden. Das geht bei allen Figuren so eigentlich.
Die Gestaltung großer Operncharaktere gelingt Grundheber nicht zuletzt deshalb so überzeugend, weil er sich seine Rollen zunächst nicht von der Komposition, sondern vom Text her erschließt.
Ich bin jemand, der viel mehr ins Schauspiel reingeht als in die Oper. Literatur ist wichtig. Und das ist auch der Ansatzpunkt für mich, der Interpretation einer Rolle, vom Text her zu kommen. Und das ist das Interessante.
Gerade im Wozzeck, einer modernen, streckenweise atonal komponierten und daher vom Publikum oft als schwierig empfundenen Oper, kann die Orientierung am Text helfen, den Zugang zum Werk zu finden.
Ich versuche auch meinen Kindern zu erklären, wenn sie irgendeinen guten Film sehen und bemerken gar nicht, dass als Hintergrundmusik beschreibend, diesen Film beschreibend, atonale Musik läuft. Es stört dann auch nicht. Es ist immer dann störend, wenn man also die volle Konzentration darauf hat und wenn es nicht im Sekundärbereich stattfindet. Wenn ich also auf der anderen Seite ein Stück habe wie Wozzeck, das so stark von der Sprache her ist und so stark vom Stück her ist, und wenn dann der Sprachduktus dessen, was komponiert worden ist, zum Singen komponiert worden ist, durchaus so ist, dass man das auch in diesem Sprachduktus, in diesem Sprachrhythmus sprechen könnte. Ich kann also sagen, was der Bub immer schläft, greif ihm unters Ärmchen, Stuhl drückt ihn, die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn, nichts als Arbeit.
Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn, nichts als Arbeit unter der Sonne.
Es ist genau der Rhythmus der Sprachmelodie und der Sprachduktus und von daher sehr viel leichter zu verstehen. Wenn man es also nicht vom konsumierenden Genuss einer Musik ausgeht, sondern von der interpretierenden und erhöhenden Funktion dieser Musik für einen Text und für eine Handlung ausgeht, dann ist es, glaube ich, sehr viel leichter zu verstehen. Und ich glaube, wenn man einen Wozzeck vorher gelesen hat, den Text gelesen hat und man geht rein, wird man das Stück verstehen.
Einen veritablen Singdarsteller wie Franz Grundheber bezeichnet man in der Opernszene auch gerne und respektvoll als Bühnentier. Wenn er im Gespräch seine über viele Jahre erarbeiteten Deutungen großer Opernfiguren erläutert, ist er in seinem Element. Da sind zum Beispiel die hochproblematischen Vaterfiguren bei Verdi, die es ihm angetan haben. Germont, Amonasro, Simone Boccanegra und natürlich Rigoletto.
Der Fluch von Rigoletto, den er gerne auf den Monterone schiebt, der Fluch ist, dass dieser Mann, der klug ist und eine Missbildung hat, sich entscheidet, mit dieser Missbildung Geld zu verdienen. Das ist sein Fluch. Wenn ich ihn spiele, versuche ich das klarzumachen, dass er diese Missbildung maßlos übertreibt, wenn er im Beruf ist und beobachtet ist. Und wenn er nach Hause geht und privat ist, ist sie zwar noch vorhanden in einem kleinen Buckel und vielleicht mit einem Hinken. Und das ist seine Schuld. Und von daher, und weil er sich selber hasst, deswegen versucht er, seine Tochter einzusperren, wie ein Kanarienvogel, nicht rauszulassen, sie zu bewahren vor all dem, was draußen ist, vor allen Gefahren und all dem Hässlichen, was er erlebt und mitmacht, auch am Hof und auf böseste Art mitmacht, indem er dem Herzog die Töchter der anderen zutreibt und die Frauen zutreibt und so weiter, also sich enorm schuldig macht. Und in diese Tochter projiziert er all seine Vorstellungen von Reinheit, von Schönheit, Patria, Parenti, Amici, tutto il mio universo bist du für mich. Dass dieses Kind so aufgewachsen und so gefangen gehalten und dann auch aus einer Klosterschule kommt, unfähig ist, bei dem ersten dicken, fetten Tenor, der kommt und der singt Ti amo, zu sagen, halt mal die Luft an, sondern da kommt jemand und sagt, ich liebe dich. Und auf den fällt sie rein. Und dass er sich dann das Recht nimmt, diesen Mann umzubringen, das ist die andere, eine zusätzliche Schuld. Also Rigoletto ist eine absolut zwiedeutige, tragische Figur natürlich, aber schuldige.
Weil es ihm um Inhalt und Deutung, um die Oper als Musikdrama geht, war Grundheber stets ein Freund des modernen, innovativen Regietheaters. Doch diese Liebe hat sich in neuerer Zeit abgekühlt. Denn zu einer geglückten Inszenierung gehört, nach seiner Überzeugung, ein Mindestmaß an Werktreue, ein Respekt vor dem Textbuch und vor der musikalischen Interpretation des Textes durch den Komponisten. Grundheber kann nicht akzeptieren, wenn Regisseure diese Vorgaben lediglich als Spielmaterial benutzen, um ihre eigene Weltsicht zu inszenieren. Ein Wozzeck, der in der Ladenpassage eines Baumarktes spielt, eine Arabella im Parkhaus oder eine Tosca im Führerbunker, damit kann er nur wenig anfangen.
Ich war also jahrelang gegen konventionelle und alte Inszenierungen und inzwischen glaube ich einfach, es ist für mich beglückender, in einer konventionellen Inszenierung meinen Scarpia mit einer guten Probe, mit einer Tosca hinzubringen und den Scarpia eben nicht als bösen, mephistophelischen Menschen darzustellen, sondern als ein armes Schwein, dessen Gefühlsleben und Psyche kaputt ist, weil er seit Jahren foltert. Und der kann sexuell gar keinen normalen Verkehr haben, der wird nur noch befriedigt, wenn er also nun jemand quält, wenn er die Frauen quält. Ich würde ihn am liebsten, ich bin nicht so schön, aber ich würde ihn als extrem schönen Menschen, wie Helmut Berger oder so, einen extrem schönen, eleganten, ein wunderschönes Tier spielen, der aber innerlich kaputt ist. Und ich werde ihn nie als einen bulligen, hässlichen, aggressiven, bösen Mann spielen. Und es ist auch im Text herauszulesen. Es gibt genug Stellen, die da sagen, warum, was gibt ihm Befriedigung? Nur die mit Gewalt, die Eroberung mit Gewalt. Wenn die Tosca sagen würde, hier, du bist so ein toller Kerl, nimm mich, dann könnte er nicht.
Woran mag es liegen, dass Franz Grundheber trotz all seiner Leistungen und Erfolge, wie er selbst sagt, vor allem in Insiderkreisen einen klangvollen Namen hat? Sein Bekanntheitsgrad beim großen Publikum hingegen weniger ausgeprägt ist. Jürgen Kesting stellt die Gegenfrage.
Haben wir noch ein so großes Publikum oder haben wir nicht inzwischen ein auf Medienabfütterung orientiertes Publikum, das dann in die Oper rennt, wenn Frau Netrebko singt oder so etwas? Also bei einem wirklichen Opernpublikum steht Grundheber sehr gut im Kurs. Einem wirklichen Opernpublikum. Alles andere ist Medienzirkus.
Im Sommer 2002, damals war er schon Mitte 60, trat Franz Grundheber zum wiederholten Mal bei den Salzburger Festspielen auf. Diesmal in einem Rollendebüt. Er verkörperte den Gott Jupiter in der Oper »Die Liebe der Danae« von Richard Strauss. Die Aufführung wurde für Grundheber zum Triumph und gilt als eine der größten Leistungen in seiner gesamten Laufbahn.
Die Liebe der Danae ist doch mehr fast eine operettenartige Behandlung des Stoffes, aber durchaus nachher ins Tragische hineingehen, wie dieser alternde Gott sich zurückzieht ins Altenheim mit seiner Juno und sagt, auch er schafft es nicht mehr, die Liebe der Menschen zu erobern. Er, der sonst als Schwan, als ich weiß nicht was, das goldene Regen nun die Frauen reihenweise erobert hat, er macht zum ersten Mal die Erfahrung, keinen Erfolg zu haben bei der Danae.
Als eine heitere Mythologie hatte Strauss seine Oper bezeichnet, doch am Ende liegt ein Hauch von Abschied und Wehmut über dem Geschehen. Wehmütig stimmt auch die Aufführungsgeschichte. Eigentlich hatte die Liebe der Danae bei den Salzburger Festspielen 1944 uraufgeführt werden sollen, doch wegen des Kriegs kam es nicht mehr dazu. Nach einer öffentlichen Probe, der er beigewohnt hatte, trat der Greise Richard Strauss tief erschüttert auf die Bühne, grüßte mit tränenerstickter Stimme das Orchester und verabschiedete sich von seinem Publikum. Vielleicht, sagte er, sehen wir uns in einer besseren Welt wieder. Die Uraufführung der Oper fand erst 1952 statt, 3 Jahre nach dem Tod des Komponisten. Doch was die Partie des Jupiter betrifft, ließ die eigentliche Uraufführung noch viel länger auf sich warten, ein halbes Jahrhundert. Es war Franz Grundheber, der sie in Salzburg auf die Bühne brachte. Josef Husek war damals künstlerischer Betriebsdirektor der Festspiele.
Es ist musikgeschichtlich eine der ganz wichtigen Leistungen, denn bisher wurde diese Partie überhaupt noch nie in der Originalfassung gesungen. Prominente Vorgänger wie Hans Hotter oder Paul Schöffler hatten eine tiefere Version gewählt und Franz Grundheber hatte eben in diesem Sommer 2002 in Salzburg ganz vehement und nachdrücklich darauf bestanden, zum ersten Mal überhaupt in der Aufführungsgeschichte dieser Oper, Die Liebe der Danae, die originale hohe Fassung zu singen. Er hat sich damit wahrlich nicht leicht gemacht, aber auch das spricht letztlich für die künstlerische Integrität und Verantwortlichkeit, die Herr Grundheber einer Rolle gegenüber besitzt. Und das war natürlich ein unbeschreiblicher Erfolg. Und ich möchte hier nicht polarisieren, dieser Sommer 2002 war auch der Sommer der Anna Netrebko, als sie mit Donna Anna in Salzburg debütierte und man dann nach diesem Abend sagte, a star is born. Aber die Leistung von Herrn Franz Grundheber war der Leistung von Netrebko mindestens ebenbürtig. Mehr will ich da gar nicht dazu sagen.
Sie können mit der Partie des Jupiter in der Liebe der Danae bei weitem nicht so viel beim Publikum einlegen wie mit Donna Anna. Das ist also für die Kenner eine bedeutende Leistung und das ist es. Es ist aber auch leider für die allermeisten, die über die Aufführung schreiben, nicht so ergiebig. Ich habe von einem Spiegel-Reporter gehört, ich muss die Netrebko besser machen als die Callas, damit ich die Geschichte ins Blatt hineinbekomme. Das ist der Mechanismus und das ist die Absurdität. Und Grundheber weiß das auch ganz genau und er wird darüber lachen und sagen, ich habe meine Karriere gemacht und ich habe eine lange Karriere gemacht, damit kann ich sehr zufrieden sein.
Der Mensch, ein Abgrund. Ansichten des Opernsängers Franz Grundheber von Ulrich Teusch. Sprecherin Donata Höffer. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Sabine Klunzinger. Regie Stefan Hilsbecher. Redaktion Franziska Kottmann. Produktion Südwestrundfunk 2007.